Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Bruno Kaufmann.
Der Anflug auf den Fischerort Ísafjörður im äußersten Nordwesten von Island ist nichts für schwache Nerven. Kurz vor der Landung leitet der Pilot der Propellermaschine einen Sturzflug durch die dicke Nebeldecke ein, die sich an diesem stürmischen Apriltag knapp über das Eismeer gelegt hat. Dann rast die Maschine knapp an einer Felswand vorbei auf die schneebedeckte Landepiste zu und setzt Sekunden später, zur großen Erleichterung aller 50 Passagiere, sicher auf dem Boden auf. Es ist dies das erste Flugzeug seit mehreren Tagen, das Ísafjörður anfliegen kann, diesen abgelegensten Teil Islands, dessen Küste nur noch gerade 200 Kilometer von Grönlands Ostrand entfernt liegt. Wohl gibt es eine Schotterstraße in die 700 Kilometer entfernte Hauptstadt Reykjavik, doch diese ist im Winter wegen der Schneemassen meistens gesperrt. Die Ankömmlinge, die buchstäblich vom Himmel gefallen sind, werden in der kleinen Wartehalle des Flugplatzes von Ísafjörður herzlich willkommen geheißen. Dort mustert Gudrun Sigurðardóttir, die lokale Korrespondentin des öffentlich-rechtlichen isländischen Radios und Fernsehens, die Passagiere sorgfältig.
Wir sind hier als Fréttamaður á Ríkisútvarpinu. Wir sind hier mit Svæðisútvarp 4 Tage í viku.
Genau zu schauen, wer hier ankommt, das gehört zu meinem Job. Der Flugplatz ist die Schnittstelle zwischen der großen weiten Welt und den Westfjorden, sagt die Journalistin in ihrem Berichterstattungsgebiet auf einer Fläche von knapp 10.000 Quadratkilometern gut 7.000 Menschen leben, davon etwa die Hälfte in der Provinzhauptstadt.
300 sem búa þar og það búa svona í Ísafjarðarbæ, þetta er sameinað sveitarfélag.
Einmal vor etwa 10 Jahren, so erzählt Sigurðardóttir, die seit 25 Jahren in den Westfjorden arbeitet, kam Mick Jagger, der Sänger der Rolling Stones, zu einem privaten Besuch nach Ísafjörður. Und sie, die zuständige Korrespondentin, habe seine Ankunft verpasst. Deshalb mache sie sich nun jeweils mit ihrem Vierrad-Dienstwagen-Jeep auf den Weg und rase die 3 Kilometer vom Büro im Ortszentrum zum Flugplatz hinaus. So könne sie zum Beispiel den von wichtigen Verhandlungen in der Hauptstadt Reykjavik zurückkehrenden Bürgermeister befragen und so sei sie auch bereit, sollte noch größere Prominenz eintreffen. Geografisch und verkehrstechnisch liegen Islands nordwestliche Provinz Vestfjorde und ihre malerische Hauptstadt Ísafjörður buchstäblich am Ende der Welt. Trotzdem sind es die Menschen hier gewohnt, Gäste aus aller Welt zu empfangen. Denn der Fischfang, der hier überwiegt, ist auf einen internationalen Markt ausgerichtet. Die Bewohner der Region gelten zudem als furchtlos, gehören doch Lawinenniedergänge und schwere Stürme zum Alltag. Wer hier wohnt, lebt letztlich davon, was in der rauen See vor den Küsten gefangen, an Land verarbeitet und schließlich in die große weite Welt hinaus verkauft werden kann. In der Fischfabrik von Nifstalur, einige Kilometer nördlich von Ísafjörður, wird ein großer Teil der gefangenen Fische, hauptsächlich Dorsch, ausgenommen filetiert und verpackt. Im Zuge der globalen Finanzkrise, die Island besonders stark getroffen hat, wird nun in dieser Fabrik nicht etwa weniger, sondern mehr gearbeitet. Die Mitarbeiterin Salbjörg Josefsdóttir erklärt, warum.
Eftir að var sett kvótakerfið, var settur kvóti.
Unter den Angestellten sind wir Isländer schon lange in der Minderheit. Die meisten Arbeiter kommen aus Polen. Doch in den letzten Monaten sind viele von ihnen nach Hause zurückgekehrt. Denn ihr Lohn, den sie in isländischen Kronen erhalten, ist im Ausland fast nichts mehr wert, sagt Josefsdóttir. Dies hängt damit zusammen, dass die isländische Krone durch die Finanzkrise dramatisch an Wert verloren hat. Da nun viele polnische Arbeiterinnen und Arbeiter fehlen, steht sie täglich 10 statt 8 Stunden am Fließband. Trotzdem spannt die gut 50 Jahre alte Mutter von zwei erwachsenen Kindern nach getaner Arbeit nicht einfach aus, sondern sie besucht an drei Abenden pro Woche die Universität der Westfjorde. Klein aber fein präsentiert sich die vor drei Jahren gegründete Mini-Universität am Hafen von Isafjordur. Sie befindet sich in einer ehemaligen Fischfabrik und wird von Peter Weiss, einem Akademiker aus Bayern, geleitet.
Dieses Hochschulzentrum hier ist gegründet worden, weil die Westfjordler eine Universität wollten. Und die Westfjorde sind insgesamt ungefähr so groß wie, halb so groß wie Schleswig-Holstein, hat aber bloß 7.300 Einwohner, 7.313 abnehmende Tendenz.
Mit der Ansiedlung eines Hochschulzentrums in Isafjordur wolle man verhindern, dass sich der entlegene Landesteil noch weiter entvölkert, sagt Weiss.
Ist drauf verfallen, also nachdem alles andere halt nichts gefruchtet hat, also mit dem Fisch ist nicht mehr so viel los, das zieht nicht mehr, also das allein schafft es nicht, die Bevölkerung zu stabilisieren, es muss irgendwas anders her. Und dann ist also die Regionalpolitik wollte dann eben auch eine Universität.
Aus der Not wurde eine Tugend gemacht und die knappen finanziellen und personellen Ressourcen dazu genutzt, der hiesigen Bevölkerung ein Hochschulangebot zu verschaffen, das den lokalen Bedürfnissen so weit wie möglich entspricht. So funktioniere die Hochschule als Tele-Universität, betont der Rektor.
Es gibt in den Westfjorden ungefähr 150 Fernstudenten, die in isländischen, unter Umständen auch ausländischen Universitäten eingeschrieben sind, aber in den Westfjorden wohnen.
Wenige Meter von der Hochschule entfernt liegt das Haus von Matildur Helge og Jonadottir. Wie alle Isländerinnen trägt sie im Familiennamen den Vornamen ihres Vaters mit dem Zusatz Dottir. Übersetzt heißt das in ihrem Fall Tochter des Helge. Seit kurzem kann nun auch noch der Name der Mutter angefügt werden. Doch wie alle anderen gut 320.000 Isländerinnen und Isländer ist Matildur im Telefonbuch nur unter ihrem Vornamen eingetragen.
Ja, ich heiße Matildur Helgadóttir, Helga og Jónadóttir, und ich bin auf Ísafirði.
Ich bin in der Nähe von hier in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ich habe später in Reykjavik studiert und war als Au-pair auch ein Jahr in Deutschland, sagt Matildur Helge og Jónadóttir. Ihr gefalle es in den wilden, schwach besiedelten Westfjorden sehr gut. Hier lebt ihre Familie und hier leitet sie seit 10 Jahren ein Geschäft, das Internetdienste anbietet. Vom Absturz der ganzen Finanzbranche, den die Insel in die größte Wirtschaftskrise ihrer Geschichte gestoßen hat, seien Isafjordur und die Westfjorde weit weniger stark betroffen als die Grossagglomeration Reykjavik, wo fast 2/3 der isländischen Bevölkerung lebt, sagt Matildur Helga og Jónadóttir.
Kreppan hefur ekki skollið eins illa á okkur hérna á Ísafjörði og hérna út á landi eins og í Reykjavík.
Der Grund, warum wir hier weniger betroffen sind, ist einfach. Unsere Immobilien waren und sind in den Augen der Banken fast nichts wert. Deshalb konnten wir uns auch nicht, wie die Leute in Reykjavík, über beide Ohren hinaus verschulden und mittels Krediten einen luxuriösen Lebensstil führen, sagt die dreifache Mutter, aus deren Küchenfenster sich der Blick auf das Eismeer in Richtung Grönland öffnet. Trotzdem hätten auch sie und ihre Familie in den letzten Wochen den Gürtel enger schnallen müssen, denn alle aus dem Ausland importierten Waren, und dazu gehören in Island die meisten Verbrauchsgüter, seien seit dem letzten Herbst um fast 30% teurer geworden. Zu spüren ist die Krise auch im Rathaus von Isafjordur, wo sich Bürgermeister Halldór Halldórsson den Kopf darüber zerbrechen muss, wie er die Dienstleistungen seiner Gemeinde in den kommenden Jahren erhalten kann.
Þetta kemur við sveitarfélagi vegna þess að teki sveitarfélagsins eru í útsvarinu væntanlega bara standa í stað á milli ára, þegar allt annað hækkar.
In Isafjordur gibt es heute 6 Kindergärten, 4 Grundschulen, 4 Altersheime, ein Gymnasium, ein Spital und 4 Schwimmbäder. Ich frage mich jeden Tag, wie wir diesen Service aufrechterhalten können, wenn die Menschen hier weniger Steuern bezahlen, die Beiträge aus Reykjavik zurückgehen und gleichzeitig alles teurer wird. In einem ersten Schritt hat die Gemeinde die Löhne ihrer 400 Angestellten um 8-10% gesenkt und überlegt sich nun, die Zahl der Schulen und Altersheime zu halbieren. Für die Zukunft sieht der knapp 40-jährige Bürgermeister aber nur eine Lösung für die Westfjorde und Island.
já, já, ég hlintur því að fara í samningaviðra við Evrópusambandið og leggja í dóm þjóðarinnar.
Wir müssen möglichst bald Mitglied der Europäischen Union und der Eurozone werden. Ein politisches Abseitsstehen und vor allem eine eigene kleine Währung können wir uns, das hat die globale Finanzkrise deutlich gemacht, schlicht nicht mehr leisten, sagt Halldórsson, welcher der isländischen Unabhängigkeitspartei angehört. Diese Partei war seit der Loslösung der Insel von Dänemark im Jahre 1944 die größte und mächtigste politische Kraft im Land. Die Unabhängigkeitspartei setzte sich stets für eine liberale Wirtschaftspolitik ein und war gegen einen Beitritt zur Europäischen Union. Ein halbes Jahr nach Ausbruch der Finanzkrise ist die Partei mit dieser Haltung jedoch nicht mehr mehrheitsfähig. Zu spüren ist dieser Wechsel allerdings weniger in den Randregionen Islands, wo das wirtschaftliche Auf und Ab schon beinahe zum Lebensstil gehört, sondern vor allem in der Hauptstadt Reykjavik. Die Glocken der Hallgrímskirche im Zentrum von Reykjavik läuten den sonntäglichen Gottesdienst ein. Nur wenige Passanten wagen sich an diesem windig kühlen Morgen auf die Straßen der isländischen Hauptstadt. Die Ruhe, die hier herrscht, trügt, denn noch nie seit der Unabhängigkeit des Landes und dem Beitritt zur NATO ist so heftig und intensiv über den politischen und wirtschaftlichen Kurs des Landes gestritten worden, wie in den letzten 6 Monaten. Ausgerüstet mit Kochtöpfen, Löffeln, Trompeten und Trommeln demonstrierten nach dem Zusammenbruch des isländischen Finanzsektors, der Verstaatlichung der Banken und der massiven Entwertung der isländischen Krone Zehntausende von Isländerinnen und Isländern während Wochen gegen die verantwortlichen Politiker der Unabhängigkeitspartei. Der lautstarke Protest richtete sich vor allem gegen Ministerpräsident Geir Horte und Zentralbankchef David Oddsson. Nach schweren und auf Island bislang völlig unbekannten Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten warf Premierminister Horte Ende Januar den Bettel hin und beendete damit die fast 60 Jahre dauernde Dominanz der Unabhängigkeitspartei. Horte verlor neben dem Amt des Regierungschefs auch den Parteivorsitz, ein Verlust, den Horte verbittert hat.
There were anarchists. There were people who were interested in just protesting and having fun. Throwing eggs at the police and so on.
Die Demonstrationen gegen mich und meine Regierung wurden von anarchistischen und kriminellen Elementen angezettelt. Und ich bedauere es sehr, dass sich auch Vertreter anderer politischer Parteien daran beteiligten und Vorteile daraus zogen, sagt der 56-Jährige, der zusammen mit seinem Vorgänger und späteren Notenbankchef Oddsson als Architekt des isländischen Finanzboomes gilt und deshalb auch zum Hauptverantwortlichen der grossen Krise gestempelt wurde. Praktisch über Nacht brachen im vergangenen Oktober die 3 größten isländischen Privatbanken zusammen. Mit ihrem Auslandsgeschäft hatten sie zuletzt 10-mal mehr Geld umgesetzt, als auf Island pro Jahr erwirtschaftet wird. Heute gesteht Horte ein, dass unter seiner Ägide auch Fehler gemacht wurden.
We contributed also in other ways to increase the big boom in the economy. Through higher housing loans and perhaps through bad timing of tax cuts.
Wir haben Fehler gemacht bei der Privatisierung der Banken und wir haben Fehler gemacht in unserer Finanzpolitik, welche zu einem ungesunden wirtschaftlichen Wachstum beitrugen. Die größten Fehler haben jedoch die Bankdirektoren zu verantworten, welche unverhältnismäßige Risiken eingingen und sich anschließend aus dem Staub machten, beklagt sich Horte. Seine Verbindungen und auch jene seiner Partei zur Finanzwelt werden nun von einer internationalen Korruptionskommission unter die Lupe genommen. Am Parteitag der Unabhängigkeitspartei, an der Anfang dieses Monats fast 2000 Delegierte teilnahmen, kam die Selbstkritik des langjährigen Parteichefs Horte nicht gut an. Viele Rednerinnen und Redner zogen lieber über den politischen Gegner her. Viele schimpften über die Sozialdemokratische Partei, den ehemaligen Koalitionspartner, der seit den Demonstrationen im Februar eine Übergangsregierung mit den Grünen bildet. Viele kritisierten aber auch die Europäische Union, die nur darauf aus sei, ihnen ihren Fisch wegzunehmen. Tatsächlich versucht Island, dem Fischfang, der bis vor wenigen Jahren die Wirtschaft der Insel dominierte, wieder größere Bedeutung zuzumessen. Allerdings muss sich erst noch zeigen, wie sich die Interessen der isländischen Fischwirtschaft mit einem allfälligen Beitritt zur Europäischen Union verbinden lassen. Die Verhandlungen darüber dürften schwierig werden, denn die EU kennt strenge Quoten für den Fischfang. Und diesen unterliegt Island bislang nicht. Neben den intensiv geführten Diskussionen über die künftige Wirtschafts- und Außenpolitik interessieren sich die meisten Isländer verständlicherweise für die ganz konkreten Probleme ihres Alltages. Für viele ist es ein Problem, mit der stark abgewerteten Krone Lebensmittel zu kaufen oder das Darlehen fürs eigene Haus abzustottern. Die in den letzten Jahren entstandenen Shoppingzentren in den Außenquartieren Reykjaviks haben einen großen Teil ihrer Kundschaft verloren. Stattdessen drängt die isländische Mittelschicht nun in die Hallen des ehemaligen Fischmarktes im Zentrum. Dort erlebt der Secondhand-Handel mit Kleidern und Hausrat goldene Zeiten. Und dort finden klassische und günstige isländische Lebensmittel, zum Beispiel Innereien von Lämmern und Walen, reißenden Absatz. Am Rande dieses Marktes, bei einem Gastspiel von Troubadouren, wird heftig diskutiert. Gunnar Sigurdsson, ein 50 Jahre alter Versicherungsbeamter aus Reykjavik, erklärt, weshalb er sich nun erstmals in seinem Leben politisch betätigen möchte.
Ef að ég á að bera ábyrgð á öllu því sem á undan gengið með því að greiða skuldir.
Nach dem großen Crash konnte mir niemand erklären, weshalb es so weit kam. Und niemand wollte die Verantwortung dafür übernehmen. Ich sagte mir damals, dass es nun an mir und anderen Bürgerinnen und Bürgern liegt, Verantwortung zu übernehmen, meint Sigurdsson. Deshalb überlege er sich nun ganz genau, welcher Partei er bei den Wahlen vom nächsten Wochenende seine Stimme geben möchte. Die größten Chancen nach den Wahlen, Regierungsverantwortung zu übernehmen, haben die beiden linken Parteien, die Sozialdemokraten und die Grünen. Jóhanna Sigurðardóttir führt die Regierungsgeschäfte seit Februar als interimistische Premierministerin. Der Parteitag der Sozialdemokraten wählte sie Anfang dieses Monats zur neuen Parteichefin. Sie selber sieht sich trotz ihrer 66 Jahre nicht etwa als Übergangslösung. Ich werde euch lange erhalten bleiben, sagt Jóhanna Sigurðardóttir, die seit über 30 Jahren dem isländischen Parlament angehört. Sie ist die erste Ministerpräsidentin, die kein Geheimnis daraus macht, lesbisch zu sein. Am Parteitag wies sie darauf hin, dass ihre Mutter bis ins hohe Alter von 103 Jahren politisch aktiv war und sie nun alles daran setzen werde, dass Island in den kommenden Jahren eine rot-grüne Regierung erhalten wird.
Wir ætlum að vinna sögulegan sigur í komandi kosningum. Fram til sigurs, jafnaðamenn fyrir réttlæti og jöfnuð í íslensku samfélagi. Ég segi þessum landsfundi slitið.
Island, so sagen die Vertreterinnen und Vertreter der rot-grünen Übergangsregierung, müsse grüner, sozialer, demokratischer und europäischer werden. Nur so komme das Land aus der jetzigen Krise heraus. Nachdem Island über 6 Jahrzehnte von den Patriarchen der Unabhängigkeitspartei regiert worden sei, stehe nun eine jüngere und weiblichere Generation bereit, um Verantwortung im Staat am Polarkreis zu übernehmen. Zu dieser Generation gehört die 25 Jahre alte Chefin der isländischen Jungsozialisten, Anna Paula Sverrisdóttir.
Af því ég formaður ungra jafnaðarmanna sem unglega hreyfing samfylkingarinnar, þá fannst mér gaman að tala þetta.
Die Rede vom isländischen Neubeginn ist nicht einfach ein inhaltsleerer Slogan, sondern ein klarer Auftrag an meine Generation, unser wirtschaftliches und politisches System von Grund auf zu modernisieren. Seit der politischen Wende sind erste wichtige Schritte gemacht worden, sagt Sverrisdóttir. Tatsächlich hat die rot-grüne Übergangsregierung in den vergangenen 2 Monaten in rasantem Tempo zahlreiche Gesetzesprojekte auf den Weg gebracht. Diese haben es zum Ziel, die wirtschaftlichen und sozialen Probleme der krisengeplagten Bevölkerung zu lindern und gleichzeitig die Bevölkerung stärker an den politischen Entscheidungen teilhaben zu lassen. Konkret hat das Parlament entschieden, den Banken nicht nur sogenannte giftige Kredite abzunehmen, sondern auch hochverschuldeten Privatpersonen und Unternehmen unter die Arme zu greifen. Weiter soll die noch aus den dänischen Kolonialzeiten stammende Verfassung des Landes total revidiert werden. Dafür sollen die Isländerinnen und Isländer einen Verfassungsrat wählen. Ziel ist es, dass die Bürgerinnen und Bürger künftig nach Schweizer Vorbild das Initiativ- und Referendumsrecht erhalten. Europa, eine neue Verfassung, die Reform von Wirtschaft und Sozialstaat, Island steht vor wichtigen Weichenstellungen. Die Kleinheit und Abgeschiedenheit des Landes kann dabei nach wie auch Vorteil sein. Wohl liegt Island strategisch günstig auf halbem Weg zwischen Nordamerika und Europa und ist die Insel Mitglied des Europäischen Wirtschaftsraumes EWR. Doch die Isländer fühlen sich deswegen noch lange nicht als Europäer, sondern einfach als Bürger eines sehr kleinen Landes im hohen Norden. Wegen dieser Kleinheit mangelt es dem Land oft an kompetenten Fachleuten. Als Nachfolger des zum Rücktritt gezwungenen bisherigen Notenbankchefes David Oddsson berief die Regierung zum Beispiel einen Finanzexperten aus Norwegen nach Reykjavik. Der neue oberste Währungshüter heißt Svein Harald Øygard und kommt aus Oslo.
Jeg tror egentlig at det viktig at alle land kan lære av hverandre i denne eksepsjonelle tidsalder.
In unserer heutigen Zeit müssen wir über die Landesgrenzen hinweg bereit sein, voneinander zu lernen, sagt der neue Notenbankchef. Allerdings will der Norweger nicht so weit gehen, etwas zur Zukunft der isländischen Krone zu sagen, die seit dem Zusammenbruch des Finanzsystems stark an Wert verloren hat und nicht mehr frei handelbar ist. «Das überlasse ich doch lieber den Isländerinnen und Isländern selbst», sagt der 48 Jahre alte Øygard diplomatisch. Umgekehrt kann die Kleinheit Islands auch zu einem Vorteil werden. Angesichts der geringen Bevölkerungszahl sind viele der Probleme schneller zu lösen als in grossen Ländern. Hinzu kommt, dass auf Island fast jeder jeden kennt. Ist ein gemeinsamer politischer Wille da, können innovative Lösungen schnell und unkompliziert umgesetzt werden. Dies zeigt sich exemplarisch auf dem früheren US-amerikanischen Luftwaffenstützpunkt Keflavik, 50 Kilometer südwestlich der Hauptstadt. Hier leitet Hjalmar Arnason ein Projekt, dieses Gelände zivil zu nutzen.
This is the sports hall, a very good sport facility. This is the yellow building, there is the hospital. It's empty. There are some ideas.
Bis zum Abzug im Jahre 2006 nutzten bis zu 6'000 US-Soldaten den gut ausgebauten, weitläufigen Stützpunkt inmitten der Lavalandschaft beim internationalen Flughafen. Jetzt wird die vorhandene Infrastruktur in leicht angepasster Form von Unternehmen sowie der isländischen Universität genutzt, welche ein globales Kompetenzzentrum für Luft- und Seefahrt entwickelt. Auf halbem Weg zwischen Europa und Amerika. Die Finanzkrise hat dem Projekt nicht geschadet, sondern im Gegenteil sogar genutzt, sagt der Leiter des von privaten Firmen und der öffentlichen Hand getragenen Projektes.
That's what we said when the crisis came up. We said, hey, let's look at this as an opportunity.
Als die Krise im letzten Herbst ausbrach, sagten wir uns hier, dass dies auch eine grosse Chance ist, betont Projektleiter Arnason. Denn einerseits hat sich die isländische Regierung mit Blick auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze dazu verpflichtet, mehr Geld als zunächst vorgesehen in das Projekt zu investieren. Und andererseits ist der Standort Island wegen der Abwertung der Krone günstiger geworden, was das Projekt für ausländische Investoren attraktiver macht. Als eines der ersten Länder rutschte Island nach dem Ausbruch der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in ein tiefes Loch. Ob es dem Land gelingt, sich schnell wieder aufzurappeln, hängt nun stark von der Fähigkeit der Isländerinnen und Isländer ab, sich und ihr Land neu zu erfinden. Bei der Wahl am kommenden Samstag haben es die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger in der Hand, einen ersten wichtigen Schritt zu tun.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.